Skinny Fat, das ist das Thema unserer heutigen Folge. Vielleicht habt ihr ja schon mal davon gehört oder darüber gelesen. Skinny bedeutet ja so viel wie schlank und Fett, ja, eben Fett. Aber kann man denn beides gleichzeitig sein, Alex?
Genau, das ist der interessante Punkt. Ja, das kann man. Das kann man sich vielleicht auf den ersten Moment gar nicht so wirklich vorstellen. Aber es gibt da wirklich einzelne Sachen, die sowohl die Körperzusammensetzung angeht, als auch ein Gesundheitsrisiko. Und das wollen wir uns gleich mal näher anschauen.
Ich werde gerade so ein bisschen nervös. Ich frage mich gerade, ob es mich vielleicht sogar selbst betrifft. Aber das werden wir in den nächsten Minuten klären.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Willkommen zu einer neuen und spannenden Folge bei uns im Podcast. Ich bin ja gespannt wie ein Flitzebogen, muss ich sagen, und ihr wahrscheinlich genauso. Denn ganz ehrlich, mit der Thematik Skinny Fat habe ich mich so noch gar nicht beschäftigt, obwohl ich es hin und wieder natürlich auch mal irgendwo gehört habe. Ja, und die erste Frage, die ich mir da stelle, Alex, wie erkenne ich denn überhaupt, ob ich betroffen bin?
Also es gibt mehrere Parameter, an denen man das so grob orientieren kann. Die erste Idee dahinter bedeutet ja erstmal, dass man sagt, okay, ich bin schlank, aber trotzdem dick. Das heißt ja erstmal Paradoxon an sich, dass man denkt, okay, wie soll ich das miteinander kombinieren? Das gibt's doch gar nicht. Aber nein, das gibt es ja wohl. Das heißt, stell dir mal vor, du hast einen Menschen, der relativ schlank ist, jetzt bezogen auf einen Mann, der jetzt relativ schlanke Beine und schlanke Arme hat, aber so einen klassischen kleinen Bauch hat, wo man sich denkt, wo kommt der denn her? Wieso verteilt sich das nicht auf den ganzen Körper? Wieso sitzt das nur am Bauch? Oder zum Beispiel bei Frauen, weil es dort noch ein bisschen ausgeprägter ist, wo die Fettansammlung ja eigentlich mehr auf Bauch, Beine, Po verteilt ist und nicht wie beim Mann auf dem ganzen Körper, halt relativ wenig an den Beinen ist, weil sie relativ schlanke Beine hatten, relativ schlanken Po, aber dann doch relativ viel Bauch. Das wäre so das erste Indiz, also relativ schlanke Extremitäten und ein relativ dicker Bauch bzw. Bauchansatz. Mhm. Das wäre so das erste Indiz.
Okay, also im Grunde, ja, ich sag mal, wie so eine kleine Mogelpackung. Nach außen hin wirkt man in der Kleidung schlank, aber wenn die Klamotten fallen, dann kommen so die Speckröllchen zum Vorschein.
Ja, so als grobe Idee, stell dir mal vor, ist ganz gemein, was ich jetzt sage, aber stimmt leider, dass du von hinten schlank aussiehst, aber nicht von vorne. Also, weil du nämlich diese klassischen Skinny-Fat-Menschen von hinten nicht erkennst, weil die halt nicht klassisch diesen Rettungsring haben, der halt um den ganzen Bauch drumherum geht, sondern meistens nur vorne so ein Bauch sozusagen. Das heißt, von hinten sehen die schlank aus und vorne denkst du dir, okay, das ist keine günstige Körperfettverteilung.
Ich glaube, jetzt rattern bei ganz vielen Hörerinnen und Hörern so ein bisschen die grauen Zellen da oben. Ich frage mich gerade auch, ich habe vor vielen Jahren mal sehr viel abgenommen und habe es in dieser ganzen Zeit tatsächlich nie geschafft, den Bauch so richtig schön fest zu trainieren. Also ich wollte noch nicht mal ein Sixpack haben, aber ich würde mir wünschen, dass das alles mal so ein bisschen schön fest ist. Und das Kuriose dabei ist, und ich glaube, das geht so ein bisschen in diese Richtung, wenn ich mal so erzähle, oh, ich will mal so ein bisschen abnehmen, dann gucken mich die Leute immer völlig entgeistert an und fragen mich, Thorsten, wo willst du denn abnehmen? Ja, ich sag, am Bauch. Ja, du hast doch keinen Bauch, heißt es dann immer. Sehen sie natürlich nicht, weil ich ja nicht nackt vor denen stehe, in der Regel.
Ja, und in normalen Klamotten, gerade wenn man wie du ja auch relativ groß ist, verteilt sich das ja auch relativ gut, ne? Dann fällt das ja auch nicht so doll auf. Und wenn das dann 5 oder 10 Kilo zu viel sind, die du dann merkst, oder die wir ja auch zum Beispiel bei einigen unseren TV-Experimenten, die uns auch schon mal im Fernsehen verfolgt haben, gesehen haben, wenn wir mal so deinen viszeralen Fettanteil oder ähnliches gemessen haben, hatten wir es ja auch schon mal schwarz auf weiß, dann fällt das im ersten Moment nicht auf, aber das ist schon ein Wert, wo man sagen kann, okay, das darf man dann gerne auch nach unten hin korrigieren.
Ja, also wenn ich da an unsere letzte Messung denke, da haben Alex und ich zusammen für RTL ein sehr, sehr spannendes TV-Experiment gemacht. Es ging eben auch darum, dass man so zwischen den Mahlzeiten möglichst wenig isst. Das geht jetzt gleich in Richtung Ernährung noch mehr, auch bei uns im Podcast, aber nur mal so als Idee. Und im Zusammenhang da hat Alex eben diesen Körperfettanteil bei mir gemessen. Ich musste die Augen zumachen und dann meinte er, streck mal deine Hand aus. Und dann hatte ich auf einmal so eine 10-Kilo-Hantel da. Und dann hat Alex zu mir gesagt, vor laufender Kamera, das war ziemlich mies, das ist das, was du am Bauch hast und das muss weg. Ja, das war dieses viszerale Bauchfett. Und das hat mich nachhaltig geschockt.
Ja, weil das hat echt einen Wert, weil das man oft so ein bisschen verkennt. Weil man oft denkt, was kann denn da noch sein, außer das Fett, was ich quasi greife. Aber es gibt quasi noch das Fett ja unter dem Fett. Das heißt, das Fett, was von außen greifst, ist dieses rein subkutane Fett, also das Fett, was direkt unterhalb der Haut liegt, überhalb deiner Bauchmuskeln. Aber es geht uns jetzt da gedanklich hauptsächlich um das Fett unterhalb der Bauchmuskeln und das ist quasi um deine Eingeweide drumherum und das können locker mal 7, 8, 9 Liter sein. Und das ist halt echt ein riesengroßer Wert, weil der auch irgendwann wirklich gefährlich werden kann. Nicht nur der rein optische Aspekt, der einen daran stört, sondern auch gesundheitlich.
Beim Thema Skinny Fat, welches Fett schlägt denn da mehr zu Buche? Also dieses viszerale Bauchfett, was unsere Organe umgibt, oder das, was so offensichtlich ist? Oder spielt das beides in die gleiche Richtung?
Also es gibt dann noch so ein bisschen Unterschiede, weil es gibt quasi noch so den Apfel- und den Birnentyp. Also Leute, die jetzt eher gleichmäßig haben oder eher so eine Art Tropfenform haben von der Fettverteilung. Das, was aber grundsätzlich erstmal wichtig ist, dabei festzuhalten. Es gibt ja so einige Männer, die haben zum Beispiel, weil es halt bei Männern eher auftritt, die haben einen relativ festen Bauch, der aber trotzdem dick ist, wo man sich denkt, was ist das? Der gar nicht so schwabbelt, so nach dem Motto, wo man jetzt so nicht so wirklich reingreifen kann. Und das ist halt das klassische viszerale Fett. Das heißt, das ist das Fett, was um die Eingeweide drumherum ist und was quasi dann die Bauchmuskulatur nach außen drückt, den Bauch dehnt und so dann der Bauch zumindest fest ist. Wo man jetzt im ersten Moment denkt, ach, ist ja eigentlich ganz praktisch, ist der Bauch wenigstens fest, ein bisschen dicker, aber naja, schwabbelt wenigstens nicht so, rein optisch gesehen. Aber das Fett ist halt super stoffwechselaktiv und gerade dieses Fett ist extrem in der Auslöser für zum Beispiel Herzgefäßerkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck und deshalb ist das so super gefährlich. Deshalb ein fester, dicker Bauch, Obacht, ist eins der ersten größten Warnsignale, die man so haben kann.
Mhm. Ich habe in einem Online-Artikel ein sehr amüsantes Zitat von einem deiner Kollegen, von einem Personal Trainer aus Düsseldorf gelesen, der sagt, wenn er im Fitnessstudio ist, die Leute, die skinny fett sind, würde er sofort erkennen. Das sind nämlich meistens die, die in Radlerhosen auf dem Laufband rennen oder auf anderen Kardiogeräten sitzen. Das. Warum? Warum? Ich musste schmunzeln, aber warum?
Ich frage mal andersrum. Als du damals das Gefühl hattest, du hast zu viel auf den Rippen, was hast du denn gemacht, um abzunehmen?
Ich bin Mountainbike gefahren. Ich habe damals in Luxemburg gelebt und hatte eine sehr, sehr schöne Wohnung in den Weinbergen und habe eben, ja, neben meiner Ernährungsumstellung habe ich mich immer mittags, damals war ich beim Radio, aufs Mountainbike geschwungen und bin durch die Weinberge geradelt, habe damit aber natürlich in erster Linie, klar, was für die Ausdauer getan und zumindest meine Beine trainiert. Ich hatte recht feste Oberschenkel danach.
Aber genau das ist der Aspekt, den mein lieber Kollege genauso sieht wie ich und deshalb ist es schön, dass er mir da aus der Seele spricht. Ganz oft ist ja der erste Gedanke, wenn ich zu dick bin und ich möchte gerne abnehmen, ich mache jetzt Ausdauertraining. Ich gehe laufen, joggen, Nordic Walking, Mountainbiken, was auch immer. Und das ist ja auch im ersten Moment verständlich und das ist ja auch das, was wahrscheinlich die meisten Menschen machen würden. Aber, und das ist das riesengroße Problem, damit kriege ich mein Skinny-Fett-Problem nicht weg. Und das ist das, was viele nicht verstehen, weil viele Leute immer denken, wenn ich Ausdauertraining mache, verbrenne ich Fett. Das ist Fett, das muss weg, also mache ich das. Und das ist das größte Problem. Und leider bringt Ausdauertraining natürlich was, weil ich dann Kalorien verbrenne. Das ist auch gut. Aber das ist nicht die erste Wahl, wie ich dieses Fett bekämpfen kann. Und das ist das, was viele erstmal auf den ersten Blick total unlogisch finden.
Mhm. Es gibt ja da immer so diese BMI-Rechner, wo man sein Körperfett mit ermittelt. Und das setzt sich ja irgendwie zusammen. Also man gibt die Körpergröße ein, man gibt sein Gewicht ein und dann sieht man dann angeblich den Körperfettanteil. Das kann man sich ja überall downloaden. Wie verlässlich ist es denn, sich daran zu orientieren? Beziehungsweise kann man mit so einem BMI-Rechner auch ja auf die Diagnose Skinny-Fett schließen oder daraus irgendwelche Schlüsse ziehen? Oder ist das eher unzuverlässig in der Hinsicht?
Bringt gar nichts. Ist eine schöne Idee, hilft dir überhaupt nicht, weil ein BMI-Rechner sagt ja nur, wie viel Gewicht verteile ich auf meine Größe. Und du kennst ja bestimmt auch im Bekanntenkreis zum Beispiel Freunde, die sehr viel Sport machen oder regelmäßig aktiv sind oder einfach nur einen tollen Körperbau haben, wo du einfach sagst, oh, das sind muskulöse Typen, die wiegen vielleicht 2-3 Kilo zu viel, aber die haben halt dann trotzdem vielleicht laut BMI ein bisschen Übergewicht, sind aber vielleicht wesentlich gesünder als jemand, der 5 Kilo weniger wiegt. Aber 10, 15 Kilo Muskelmasse weniger hat und dafür 10 Kilo Fett mehr. Und am Ende ist es dieselbe Verteilung vom Gewicht her. Das heißt, wenn ihr etwas zu Hause messen wollt, liebe ZuhörerInnen zu Hause, könntet ihr euer Hüfte-Taille-Verhältnis messen. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, dieses Waist-to-Hip-Ratio, wie das heißt. Das wäre zum Beispiel ein einfacher Punkt. Das heißt, ihr könntet einfach ein Maßband nehmen und das um die schmalste Stelle an eurem Bauch legen. Das ist quasi dann so der schmalste Punkt. Und dann einmal um die breiteste Stelle am Becken. Das ist quasi dann ganz billig der breiteste Punkt, den ihr messen könnt. Und dann teilt ihr das, den einen Wert durch den anderen. Und dann ist es eigentlich relativ einfach. Also einfaches Beispiel, wenn du jetzt hättest 80 als Bauchumfang und hättest 100 dann als Hüftumfang, hättest du 80 durch 100 wäre ein Wert von 0,8. Und dann würde man sagen, okay, das ist gut, damit können wir noch leben. Und umso mehr dieser Wert dann halt über 0,8 steigt, umso höher ist dein Risiko für Erkrankungen, die durch dieses Skinny Fat verursacht werden. Unabhängig jetzt vom reinen optischen Aspekt. Das heißt, das wäre wirklich ein aussagekräftiger Wert. Der sagt jetzt auch nicht unbedingt was darüber aus, ob das Fett jetzt unter oder oberhalb der Bauchmuskulatur liegt, aber zumindest eine grobe Orientierung, ob man ein relativ ungleichmäßiges Verhältnis hat, was überhaupt Fettansammlung am Bauch angeht. Und das ist schon mal dann ein relativ guter aussagekräftiger Wert, der auch wissenschaftlich bewiesen ist.
Ja, haben wir auf jeden Fall schon mal wieder was gelernt. Und die Idee mit dem Maßband ist natürlich auch super. Das werden wir in jedem Fall auch nochmal in die Shownotes schreiben. Also wenn ihr jetzt so schnell nicht da euch das merken konntet oder versucht habt mitzuschreiben, das werden wir euch dann nochmal reinschreiben, was ihr da durch was teilen müsst. Die Beine durch die Hüfte oder umgekehrt, wie auch immer. Ein Learning habe ich sogar schon in dieser Folge für mich selber. Also wenn meine Frau nach dem Weihnachtsbraten zu mir sagt, Thorsten, du bist so fett, dann sage ich, nee Schatz, ich bin nur unmuskulös. Dann habe ich die beste Ausrede gefunden fürs Fest.
Du hast eine Ausrede gefunden. Ist nicht besser, aber zumindest genau. Eine Ausrede.
Ich finde auch. Aber lass uns doch mal so ein bisschen gezielter auf die Ernährung schauen. Also du sagst schon, Alex, dass natürlich das Krafttraining effektiver ist als das Ausdauertraining, das Cardiotraining, um eben diesem Skinny-Fett gegenüberzutreten. Aber durch die Ernährung können wir natürlich auch eine Menge bewirken, gegensteuern, vielleicht sogar auch vorbeugen. Welche Nährstoffe sind denn da besonders wichtig, um eben dieses Skinny-Fett-Problem bei Betroffenen zu lösen?
Also zwei Sachen erstmal ganz wichtig, weil dieser erste Aspekt, den du gerade eben angesprochen hast, dieses Krafttraining, das würde ich gerne noch mal kurz ein bisschen aufdröseln, weil das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt, das zu verstehen, weil im ersten Moment denkt man ja, ich verbrenne Fett, dann muss ja Fett weg, ist ja eigentlich egal, was ich mache, ob ich jetzt nichts mehr esse oder ob ich jetzt ganz viel Ausdauertraining mache oder was auch immer. Man muss sich aber überlegen, was das für eine Form von Fett ist, das heißt, dieses Fett, gehen wir gleich mal ein bisschen näher ein, wieso das dahin gelangt ist, was die Ernährung angeht und wie das überhaupt dahin kommt. Aber wenn ich das jetzt habe an dem Bauch und das liegt um meine Eingeweide drumherum, ist das ein sehr stoffwechselaktives Fett, was gewisse Prozesse im Körper angeht, was Entzündungen angeht, was ganz viel im Körper verursachen kann. Wenn ich jetzt irgendeine Form von sportlicher Aktivität mache, wie Laufen, Schwimmen, Radfahren, habe ich ja keinen gesteigerten Grundumsatz. Das heißt, ich verbrenne halt eine gewisse Energie beim Sport, aber nicht in Ruhe. Wenn ich es schaffe, mehr Muskulatur aufzubauen, erhöhe ich dadurch meinen Grundumsatz. Das heißt, jedes Kilo an Muskulatur sorgt für eine höhere Kalorienverbrennung in Ruhe. Und dieser höhere Kalorienumsatz in Ruhe sorgt dafür, dass der Körper anfängt, an dieses viszerale Fett heranzugehen. Und das funktioniert nur so. Das heißt, durch ein reines Ausdauertraining werde ich da auch ein bisschen was verlieren können. Aber nur durch ein wirklich konsequentes Krafttraining und eine Erhöhung des Grundumsatzes schaffe ich es, an diese Fettstellen ranzukommen. Nicht an das subkutane Fett, was ich rein optisch doof finde, sondern an dieses stoffwechselaktive, ungesunde Fett. Dafür brauche ich unbedingt Krafttraining. Deshalb ist mir das ganz wichtig, das dafür hinauszustellen erstmal, dass das so einen extra Faktor bekommt.
Das Schöne bei diesem erhöhten Grundumsatz ist ja auch, wenn ich einmal da angekommen bin, dass ich den eben steigern konnte, kann ich mich ja im Grunde ganz entspannt beispielsweise von Fernseher setzen und mein Körper verbrennt von ganz alleine eben durch diesen gesteigerten Grundumsatz, richtig?
Ja, definitiv. Und das wirkt natürlich auch bei jeder Alltagsbelastung mit. Weil stell dir vor, du hast 10 Kilo mehr Muskulatur als jemand anders, wäre jetzt relativ viel, aber nur mal ein Beispiel, verbrennst du halt jeden Tag wesentlich mehr Kalorien. Das heißt, du hast dann einen Kalorienverbrauch, der wesentlich höher ist, in Ruhe, wenn du vorm Fernseher sitzt, aber auch bei jeder körperlichen Aktivität. Das heißt, wenn du jetzt deinen Alltag bewältigst, wenn du stehst, wenn du die Treppen gehst, wenn du Sport machst, hast du die ganze Zeit einen erhöhten Kalorienverbrauch, weil der allein prozentual dadurch erhöht wirst, wie so ein Motor, der einfach mehr PS hat. Und selbst wenn du mit dem Motor mehr PS fährst, hat der halt einfach dann noch automatisch einen höheren Verbrauch, weil er halt dann mehr auf Touren kommt. Und das ist eigentlich der riesengroße und entscheidende Vorteil davon.
Ja, unser Motor braucht ja auch Benzin oder sagen wir mal in diesen Zeiten Strom, wie auch immer. Wir brauchen natürlich was zu futtern. Und wenn wir unseren Grundumsatz steigern durch Krafttraining oder regelmäßiges Krafttraining, dann müssen wir uns natürlich entsprechend ernähren, damit wir dieses Training eben nicht kaputt machen, weil wir irgendwie dummes Zeug futtern.
Ja, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Und das, was dabei erstmal am wichtigsten ist, man darf halt auch nicht zu unterkalorisch sein. Das heißt, wenn man jetzt einen gewissen, es gibt ja einmal den Grundumsatz, das heißt die Kalorien, die ich verbrenne, ohne große körperliche Belastung. Also Thorsten lebt nur quasi. Und dann kommt ja noch deine Alltagsaktivität dazu. Das heißt, was du halt machst an normaler Aktivität durch Gehen, Stehen, berufliche Belastung und dann halt plus körperliche Belastung im Sinne von sportlicher Aktivität. Und das ist eigentlich der entscheidende Aspekt, an dem man sich so grob orientieren muss. Und viele denken dann, ich würde jetzt anfangen zu hungern, um möglichst dieses Fett runterzukriegen. Und bitte, bitte nicht, das funktioniert nicht. Weil das ist der klassische Satz, willst du zunehmen, mach eine Diät. Das heißt, wenn ich anfange, wenn ich eh schon so eine schlechte Veranlagung habe, wenn ich eh nicht viel Muskulatur habe, was ich am Anfang beschrieben habe, wenn man viel Fettanlagen im Bauch hat, keine großartige Muskulatur in den Extremitäten, dann habe ich ja eh schon keinen hohen Grundumsatz. Wenn ich anfange zu hungern, werde ich natürlich ein bisschen Fett verlieren, an meinem Bauch garantiert, aber ich werde halt noch mehr Muskulatur auch verlieren, weil in dem Moment, wo ich in Notzustand komme, greift der Körper auf alle Reserven zurück und leider auch dann auf die Bauchmuskulatur. Und da braucht man nicht denken, dass der Körper so schlau ist und nur das böse Fett abgreift. Nee, dann verliere ich noch mehr Muskulatur. Das sorgt dafür, dass ich noch einen geringeren Grundumsatz habe und dass ich noch mehr von meinem Skinny-Fett, also von meinem Fett am Bauch, zusätzlich aufbaue. Das heißt, das, was man machen darf, ist, wenn ich jetzt einen Verbrauch habe am Tag von vielleicht 2500 Kalorien, dürft ihr gerne 10% darunter liegen, vielleicht auch 15, aber jetzt nicht 30-40% darunter liegen. Das heißt, ich darf dann nicht, wenn ich 2000 Kalorien am Tag verbrauche, damit 1000 oder 1200 Kalorien um die Ecke kommen, da schaufle ich mir mein eigenes Grab mit. Das ist keine gute Idee, weil der große Vorteil von Skinny Fat ist ja, klingt jetzt gemein, ich habe ja Fett als Reserve. Das heißt, ich habe ja schon eine gewisse Energiequelle, die ich ja nutzen will für körperliche Aktivität. Das heißt, ich brauche gar nicht großartig unterkalorisch sein. Wenn ich Sport mache, erhöhe ich meinen Kalorienbedarf. Und wenn ich dann minimal im Defizit bin, schafft mein Körper es super, an diese Reserven ranzugehen, ohne dass ich jetzt großartig hungern muss. Mhm.
Viele schwören natürlich auch auf Eiweiß, gerade nach dem Sport, nehmen sich einen Proteinshake oder ähnliches oder achten generell eben auf eine sehr eiweißreiche Ernährung, wenn sie eben in einer Phase sind, wo sie Krafttraining machen, was auch immer. Wäre das dann auch ratsam, dass man so generell bei der Ernährung in so einer Phase, wo man den Grundumsatz steigern will, vorwiegend auf Proteine setzt?
Ja, wäre eine sehr gute Idee, weil der entscheidende Vorteil ist, einmal ist Eiweiß generell ja sehr gut, weil es den Stoffwechsel sehr gut ankurbelt. Dann ist es für die Muskulatur ganz entscheidend, wenn ich mich dann nämlich mal entscheide, meine körperliche Aktivität nach oben zu fahren. Und für den Muskelaufbau ist es unerlässlich. Und normalerweise hat man ja nur so einen Eiweißbedarf von so ungefähr 0,8 mal Kilogramm Körpergewicht. Also Beispiel bei mir, 80 Kilo Gewicht mal 0,8 wären 64 Gramm. Durch körperliche Aktivität steigt der Wert aber auf mehr als 1,2. Bei Kraftsportlern sogar Richtung 1,5 manchmal, je nachdem, wie viel Muskulatur die haben. Das heißt, dann brauche ich schon 100 Gramm, vielleicht auch 120 Gramm. Und das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen, weil es dann wesentlich effektiver ist. Und das Einzige, was man dann probieren sollte, so ein bisschen zurückzufahren, ist halt die Fettzufuhr. Das heißt, man sollte dann probieren, unter einem Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu liegen. Also jetzt Beispiel bei mir, halt unter 80 Gramm Fett pro Tag. Das muss jetzt nicht 0,5 sein, das wird schon schwer umzusetzen, aber vielleicht da so ein bisschen runter. Als grobe Range, Frauen eher ein bisschen mehr noch, weil es für Frauen sonst noch ein bisschen gefährlicher werden kann. Das heißt, wenn es Frauen so schaffen, unter 1 zu bleiben und Männer, ich sag mal so unter 0,8 pro Kilogramm Körpergewicht, dann wäre das eine gute Range, in der man sich bewegen kann. Also einfach mal ein bisschen Fett gegen Eiweiß tauschen, dann wäre dem Körper sehr geholfen.
Also Skinny Fat, ein Phänomen, das sowohl die Damen als auch die Herren betreffen kann. Und ich habe es eben so schön gesagt, es ist so ein bisschen wie die Mogelpackung. In Klamotten sieht man schlank aus und was sich darunter verbirgt, das will man dann vielleicht auch nicht jedem erzählen. Aber dafür ist ja auch unser Podcast da. Wir wollen euch natürlich wertvolle Tipps mit an die Hand geben, wie ihr zum einen erkennt, seid ihr vielleicht sogar betroffen davon? Und wenn ja, wie kann ich es ändern? Oder wenn nicht, wie kann ich auch vorbeugen, dass das eben nicht passiert? Und darum haben wir für euch jetzt nochmal die 5 entscheidenden Tipps zum Thema Skinny Fat.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Als erstes, um zu wissen, ob ihr betroffen seid, ganz wichtig, grobe Orientierung, wenn ich relativ schlanke Extremitäten habe, also Arme und Beine, relativ flachen Po, also gerade dort kaum, gerade bei Frauen, eine relativ geringe Körperfettansammlung ist, dafür aber sehr viel am Bauch habe und das auch sowohl vom Umfang messen kann und deshalb eine grobe Idee, wie ihr das Ganze feststellen könnt, mit diesem Waist-to-Hip-Ratio, das heißt, ich teste einfach die schlankste Stelle an meinem Bauch im Vergleich zur breitesten Stelle an meinem Becken und teile das durch den jeweiligen Wert, das heißt zum Beispiel am Bauch 80, an der Hüfte 100, da habe ich einen Wert von 0,8, der wäre gut. Umso höher der Wert ist, umso schlechter ist es. Ist der Wert über 1, haben wir ein Problem. Punkt Nummer 2. Ich finde Cardiotraining gut, habe ich auch gar kein Problem mit, kann man gerne machen, ist aber nicht der Schlüssel zum Erfolg. Das heißt, Cardiotraining ein, zweimal die Woche wäre gar kein Ding, aber bitte nicht das als Indikator nehmen für erfolgreichen Fettabbau bei Skinny Fat.
Okay, ich muss mich an dieser Stelle auch outen. Ich habe mehr als einmal mit Radlerhose auf dem Laufband oder auf dem Cardiogerät gestanden. Und heute ist mir klar, dass das relativ wenig gebracht hat. Und ich glaube, das war dann auch der Grund, warum ich mich abgemeldet habe im Fitnessstudio.
Ja, du hast das dann schön abgenommen, aber du hattest dann halt leider keine andere Figur.
So kann man es sagen.
Genau, also unabhängig vom optischen Aspekt, ob man nun dicke Arme haben will oder ein breites Kreuz, das ist jetzt mal alles außen vor. Aber der nachträgliche Effekt, den du davon hast, wenn du nämlich aufhörst mit deiner sportlichen Belastung oder nicht regelmäßig was machst, ist halt dann bist du wieder bei deinem Ausgangswert, was den Kalorienverbrauch angeht. Ja, und das ist halt so ein bisschen so, als hättest du diesen schönen Zinseszinseffekt vom Krafttraining, den du halt hast, dann komplett verbaut, sozusagen. Punkt Nummer 3, Krafttraining. Deshalb da nicht nur durch meinen Job als Personal Trainer, ganz wichtig, selten so wichtig wie bei dieser Problematik, ich brauche ein intensives Krafttraining, was wirklich dafür sorgt, Muskulatur aufzubauen. Ganz, ganz wichtig. Bedeutet, ich muss wirklich ein intensives Muskelaufbautraining machen, um meinen Grundumsatz zu erhöhen und mir mehr Muskulatur ranzuschaffen. Und dafür muss halt wirklich intensiv trainiert werden. Und das reicht auch nicht einmal die Woche, das wäre illusorisch. Da müssen wir schon 2-3 Einheiten die Woche herhalten, um dieses Problem wirklich langfristig in den Griff zu kriegen.
Aber es müssen auch nicht zwingend dann nur Sit-Ups sein, weil man vielleicht denkt, oh, der Bauch ist schwabbelig, der muss fest werden, sondern schon, ein Krafttraining, das möglichst alle Muskelgruppen anspricht. Wahrscheinlich eher die großen generell, oder?
Ja, super wichtiger Punkt. Sehr gut, dass du das mal gerade eben mit reinwirfst und erwähnst. Sit-Ups bringen gar nichts. Es ist schön, so eine kleine Bauchmuskelgruppe da so ein bisschen zu trainieren, aber der kalorische Verbrauch davon ist fast nichts. Und diese Illusion, dass man durch Sit-Ups auch Fett dort verbrennen würde, ist einfach komplett Quatsch. Ich kann das verstehen, dass man sagt, ich will dort Fett verlieren, deshalb mache ich dort für eine Übung. Funktioniert im Körper aber leider überhaupt nicht so. Der denkt leider nicht so schön und einfach pragmatisch, wie wir das tun. Das heißt, Sit-Ups haben nichts damit zu tun, dass ich am Bauchfett verliere, und Oberschenkeltraining hat nichts damit zu tun, dass ich Fett am Oberschenkel verliere. Und deshalb ist es wichtig, die großen Muskelgruppen zu trainieren. Und bevor da einer sich jetzt ins Fitnessstudio quält und dann 15 verschiedene Bauchübungen macht und dann eine halbe Stunde Bauch trainiert, lieber die Basics. Das heißt, macht die Klimmzüge, macht die Ruderbewegungen, macht die Kniebeugen, macht die Liegestütze, also diese ganz klassischen Bewegungen, ob nun an einem Gerät, ob nun als freies Training, ob durch Unterstützung, also für jede Leistungsgruppe gibt es da etwas, kann ja jeder klein mit anfangen. Aber das sind die wichtigen Gruppen. Da reicht es mir, wenn einer eine halbe Stunde die wichtigsten Muskelgruppen einmal ordentlich durchtrainiert mit 6-7 Übungen, dann wäre ich vollkommen glücklich. Damit habe ich ganz viele schon erreicht. Nächster Tipp. Von der Idee her des Ernährungsverhaltens, worauf muss ich achten? Ganz wichtig erstmal, nicht zu unterkalorisch sein. Das heißt, ihr könnt da gerne 10-15% von eurem Kalorienbedarf abziehen, das ist gar kein Problem, aber nicht denken, dass das Fett weggeht durch nichts essen. Das ist sogar eher kontraproduktiv. Sondern meinetwegen euren Grundumsatz bzw. euren Leistungsumsatz könnt ihr auch gerne bei uns berechnen. Das heißt, wir haben ja noch einen Link auf unserer Seite. Über unsere Insta-Seite kommt ihr dorthin oder beziehungsweise direkt über die Shownotes, wo ihr sehen könnt, wie ihr euren Kalorienbedarf berechnen könnt. Dann würdet ihr davon 10% abziehen und damit dann bitte haushalten, weil alles, was ihr mehr hättet, würde eher dazu überschlagen, dass ihr vielleicht sogar Muskelmasse noch verliert. Und als letzter Punkt, ganz entscheidend, Eiweißzufuhr. Hatte Thorsten gerade eben schon ein bisschen angeteasert, weil er ja top vorbereitet war für das heutige Thema. Was mir ganz wichtig ist, ihr braucht genügend Eiweiß, weil ihr einmal eure Muskulatur füttern müsst, natürlich, und halt auch dieser neuen Muskulatur Rechnung tragen müsst, die dann euer Körper natürlich auch zu versorgen hat. Deshalb probiert da schon, normalerweise wäre es 0,8 mal Körpergewicht auf mindestens 1 oder 1,2 pro Kilogramm Körpergewicht zu kommen. Einfaches Beispiel, bei mir 80 Kilo, normal wären 0,8, wären 64 Gramm. So auf 1,2 zu kommen, wären 96 Gramm, also knapp 100 Gramm. Ist halt schon eine Differenz von so 30, 40 Gramm. Und das ist schon ein ordentlicher Wert. Den bitte auszugleichen. Und als zweites halt nur ein bisschen die Fett, ein kleines bisschen dafür zu reduzieren. Das heißt, wenn ihr den Eiweißbedarf ein bisschen nach oben schraubt, dafür die Fette ein bisschen zu reduzieren, dann habt ihr insgesamt nicht mehr Kalorien zu euch genommen, beziehungsweise sogar noch ein bisschen weniger. Und das wäre super, dass wir auf so eine Schiene kommen und dann steht der Superfigur auch nichts mehr im Wege.
Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr guten Plan, Alex. Davor kommt natürlich noch Weihnachten und unsere nächste Folge gibt es tatsächlich am ersten Weihnachtsfeiertag, also nächste Woche Samstag, das ist der 25.12., wie gewohnt um 15.30 Uhr. Und da sind Alex und ich auch dabei und sitzen quasi mit euch am Tisch, denn es geht rund um, ja, kluge Geschichten oder sagen wir mal Weisheiten, was die Festtagsschlemmerei betrifft, Alex.
Ja, genau. Und da wollen wir halt mal so ein kleines bisschen drüber schauen. Also quasi die Weihnachtsmythen rund um das Thema Essen, von Braten bis Plätzchen bis zum Stollen. Was gibt's da zu beachten? Was gibt's da alles an Vorurteilen oder an Mythen, die einem da wirklich erreichen? Und was haben viele Leute für lustige Strategien, um dem entgegenzuwirken, an Weihnachten zuzunehmen? Und die wollen wir mal ein bisschen näher begründen, was da dran ist und was davon wirklich stimmt, dass ihr möglichst entspannt durch die Weihnachtstage kommt und nicht mit zu viel Gewicht ins neue Jahr starten müsst.
Und keine Sorge, wir wollen euch das leckere Essen natürlich nicht schlecht reden. Also ihr müsst jetzt nicht Haferflocken in die Krippe streuen oder Müsli-Riegel in die Bäume hängen. Wir begleiten euch einfach so ein bisschen mit ein paar guten Tipps, vor allen Dingen auch, wie ihr euch vielleicht so nach diesen ganzen Feiertagen wieder so ein bisschen in Form bringen könnt. Alex, was gibt's denn nächste Woche bei dir zu essen eigentlich?
Ganz klassisch Gans.
Lecker.
Ganz klassisch.
Also eigentlich wie letztes Jahr.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist also am 24. ist das so das Essen, das gehört dort einfach dazu. Das ist wie die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Das ist so eine Tradition, die muss auch bewahrt werden.
Bei uns gibt es Fondue. Also das ist auch Tradition bei uns seit vielen, vielen Jahren. Dazu selbstgemachte Soßen von meiner Frau, die sind wirklich der Knaller. Da freuen mein Sohn und ich uns schon das ganze Jahr drauf. Und dazu gibt es eben auch Salat, regional vom Bauern um die Ecke, selbst frisch zubereitet, also mega lecker.
Oh, das klingt ja richtig gesund.
Natürlich.
Chapeau.
Ja, und alle Infos zu der heutigen Folge gibt es natürlich auch bei Instagram. Das heißt, wenn ihr in die Suchmaske Podcast Gesund gefragt eingebt, dann kommt ihr automatisch zu uns, findet weitere interessante Links auch zu unserer Website, unser Kontaktformular und findet vor allen Dingen dann auch nochmal das Rechenbeispiel zum Thema Skinny Fat, das euch Alex in der heutigen Folge erklärt hat. Nächste Woche sitzen wir dann hier mit einer großen roten Schleife an unseren Podcast-Mikrofonen und freuen uns sehr, wenn wir zusammen zumindest einen kleinen Teil des schönen Weihnachtsfestes verbringen dürfen. Bis dahin, bleibt gesund, kommt gut und entspannt in die Weihnachtstage. Die nächste Folge am 25.12. um 15.30 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.
Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.